Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich spreche ein kurzes Gebet. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir, dass es kraftvoll ist, ein Same, der unzerstörbar ist. Und wir danken dir, Herr, dass wir es hören dürfen. Und so schenk du Glauben und offene Herzen und Gedanken. Amen. Wie sich Gott durch uns zeigen will. Der Predigttext heute stammt aus dem 2. Korintherbrief auch und aus dem 6. Kapitel, Verse 3 bis 10. Dazu ein paar Vorbemerkungen. Der Apostel Paulus hat in seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet und war dort etwa 18 Monate, hat dort gewirkt. Und danach ist er weitergezogen und die Dinge haben sich in jeder Hinsicht nicht positiv entwickelt, milde zu sagen. Im Gegenteil, es kam zu Spaltungen in der Gemeinde. Es ging um die Frage, wer der größte Apostel ist. Es ging um Unzucht. Ja, hat einer ein Verhältnis mit seiner Schwiegermutter. Es wurde gegen Paulus gewettert, warum er immer so mords auftönt in seinen Briefen. Aber wenn er dann da ist, kommt er in Schwachheit irgendwie. Ja, also war nicht so ein jämmerlicher Auftritt. Der zweite Korintherbrief ist nun eine Reaktion des Paulus auf diese Anklagen. Im ganzen Brief setzt er sich mit dem Thema Schwachheit auseinander und macht deutlich, wie Diener Gottes funktionieren oder anders ausgedrückt, wie Gott sich durch sie zeigt. Ich lese den Abschnitt. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten, in guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Ja, genau einen Satz hat er dafür verwendet und den mutet er uns zu. Das Thema der Predigt also, wie Gott sich durch uns zeigen will, 3 Punkte. Erstens durch unsere Begrenzungen, zweitens durch den Geist und das Wort der Wahrheit und drittens durch eine andere Wirklichkeit, durch unsere Begrenzungen. Paulus gibt zu, dass er mit Schwachheit zu kämpfen hat, dass er begrenzt ist. Und das ist tröstlich, tröstlich für jeden von uns, denn auch wir kämpfen mit Schwächen, mit Schwachheiten, mit allem Möglichen. In allem, schreibt er, erweisen wir uns als Diener Gottes. Und dann kommt eine Liste von Widerständen, Bedrängnisse, Nöte, Ängste, Schläge. Nichts von der großen Herrlichkeit eines Pfarrberufes oder eines Christenstandes. Paulus bekommt alles mitgeliefert, was so ein Leben zu bieten hat in der Nachfolge Jesu. Aber gerade darin, sagt er, zeigt sich Gottes Gnade. Er wirkt immer durch unsere Begrenzungen. Gott wirkt inmitten und trotz widriger Umstände. Er wirkt trotz und mit unseren Schwachheiten. Nehmen wir zum Beispiel den Apostel Petrus. Zunächst sagt er im Heiligen Geist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im nächsten Moment nennt Jesus ihn Satan, weil er sich von menschlichen, irdischen Gedanken hat leiten lassen. Nein, du gehst nicht ans Kreuz, du gehst nicht nach Jerusalem. Einmal fühlt er sich so stark, dass er übers Wasser gehen kann. Und er geht und plötzlich im nächsten Moment zweifelt er und ist fast am Untergehen. Einmal bezeugt er, Jesus, ich gehe mit dir sogar in den Tod. Und im nächsten Moment verleugnet er ihn 3-mal und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Nach der Auferstehung, als er schon den Heiligen Geist hatte, mit dem Heiligen Geist erfüllt war, heuchelt er gegenüber den Judenchristen und Paulus konfrontiert ihn. Ein Mann also mit Fehlern und Schwächen, Begrenzungen, genau wie du und ich. Das Kleine und Schwache wird zum Offenbarungsort Gottes. So war es von Anfang an, auch als Gott Israel erwählt hatte. Lest die Urväter, wie menschlich sie waren, Abraham, wie begrenzt sie waren und doch hat Gott sie gebraucht. Über Israel sagt er nicht, hat euch der Herr angenommen oder erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er dich geliebt hat. Bei Gott geht es nie um Größe oder menschliche Stärke. Auch zu den Korinthern schreibt er im ersten Brief, nicht viele Weise gibt es unter euch nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit sich kein Mensch rühme. Vielleicht erinnern sich einige an die Berufung des Mose. Als Gott Mose berufen hat und die Ausreden, die Mose Gott liefert, warum er seinen Auftrag nicht erfüllen kann. Und diese Ausreden sind einfach sympathisch, ja, weil wir können uns damit identifizieren. Jeder von uns findet sie in seinem eigenen Herzen wieder. Das erste, die Minderwertigkeit. Mose sagt, Gott, wer bin denn ich? Ich Würmchen. Ja, sagst du es auch manchmal, wer bin denn ich? Die Sache, es hat nichts mit Demut zu tun. Wenn wir vor Gott sagen, wer bin ich, ja, dann ist es Hochmut. Auch wenn es so klein scheint, ja. Aber wer bin ich? Minderwertigkeit. Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Zum Zweiten sagt er, ich kann nicht reden. Also ich bin nicht begabt. Oh, du musst mich irgendwie ausgelassen haben bei den Begabungen. Sorry Gott, das kann ich nicht tun. Was sagt Gott? Ich werde dein Mund sein. Ich gebe dir, was du brauchst. Oder theologisch, ja. Es gibt auch viele Christen, die sagen, ich bin theologisch nicht gebildet. Was soll ich denn über Gott sagen? Ja, ich kann das nicht, bin ich Profi und so weiter. Auch Mose sagt, was soll ich denn sagen? Ja, sie werden mir nicht glauben, Gott. Und dann sagt Gott zu ihm, ich werde meine Kraft zeigen. Den Stab, ja, und dann kommen diese Wunder. Gott wirkt durch Krafterweise. Also alle Ausreden sind für Gott überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, durch Mose Begrenzungen kann Gott und wird Gott wirken. Aber dann wird's heikel, als nämlich Mose sagt, sende wen du willst, ich habe keinen Bock auf den Job. Ja? Dann wird Gott richtig sauer, weil das Problem ist, er kann durch alle Begrenzungen wirken, aber wenn wir uns verweigern, wenn er sagt, ich habe keinen Bock darauf, lass mir meine Ruhe, dann ist es Gottes großes Risiko, weil dann kann er natürlich nichts machen, weil er gibt uns den freien Willen und viele bleiben dann stecken. Schade. Unsere fehlenden Finanzen, die fehlende Kraft, unsere Ängste, unsere Sünde, ein unmöglicher Auftrag, eine Herausforderung, alles kein Problem, gar kein Problem für Gott. Außerdem leben wir im neuen Bund, den Jesus geschlossen hat, nicht mehr von unseren Begrenzungen. Das müssen wir verstehen. Die sind natürlich noch da. Wir leben in unserem schwachen Körper. Ganz klar, unser irdisches Menschsein lebt davon. Aber wir leben im Geistlichen durch Christus. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lesen wir im Epheserbrief, ist in uns. Und so schreibt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus, der ganz mit seinen Schwachheiten zu kämpfen hatte, mit Widerständen und alles, ich vermag alles durch Christus. Und im Korintherbrief schreibt Paulus, dass zu ihm gesagt wurde, also als er irgendwann sagte, Mensch, da ist so ein Stachel im Fleisch, also ein Bote Satans hat ihn ständig gequält, ja. Also er musste ständig mit Verfolgung und immer wieder Widerstände ringen, sagt Gott, nimm den weg von mir. Und dann sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus, darum bin ich guten Mutes. In Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Also Gott wirkt durch unsere Begrenzungen. Das ist eine gute Nachricht heute. Zweitens, Gott zeigt sich durch uns, durch seinen Geist und das Wort der Wahrheit. Es kommt nicht auf unseren Verstand an, nicht auf unsere Kraft, nicht auf unser Erscheinen, nicht auf unser Geld, unsere Stärken, sondern auf den Geist Gottes in uns. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, als er über Verfolgung spricht, wenn sie vor Gerichte gezogen werden, wenn sie euch nun überantworten werden, in Matthäus 10 ist es, Sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt. Es wird euch in der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ich hatte die erste Erfahrung damit, da wusste ich noch gar nicht, dass es einen Geist Gottes gibt oder so. Aber ich kam zum Glauben bei der Bundeswehr. Und für mich war es so stark, die Berufung auch. Ich wusste, ich bin zum Predigen berufen, wusste alles, was das bedeutet, keine Ahnung. Aber ich musste raus. Verweigerung schreiben und so weiter. Und ich musste bei meinem Oberst erscheinen, der hieß Richtstein. Oberst Richtstein, 300-prozentiger Soldat. Was wollen Sie? Meldung. Ich habe gesagt, ja, ich kann nicht mehr länger Soldat sein. Vergessen Sie es, ja. Und dann fängt er an, Salbung, warum ich jetzt nicht gehen kann und warum er mich da nicht rauslassen kann. Also seine Macht zeigen. Und dann durfte ich was sagen. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe den zugeschwallt, kann ich ja gut reden, sagt meine Frau immer. Aber auf jeden Fall redete ich und er stand auf, ich wünsche Ihnen alles Gute. Also es wurde mir zu dieser Zeit gegeben, hatte ich zum ersten Mal später nachgelesen, wow, was für ein Wunder, wie cool. Ja, Gott gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns Weisheit, er gibt uns in der Zeit zu reden, was wichtig ist. Also Gott zeigt sich durch den Geist. Darum sollen wir mit diesem Heiligen Geist leben und rechnen. Jeder, der an Christus glaubt, jeder, der glaubt, dass er die Sünden weggenommen hat, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, jeder, der sein Leben ihm ganz anvertraut hat, sich hat taufen lassen, ist von Neuem geboren und hat den Heiligen Geist. Und dieser zeigt sich einmal durch Frucht, die er in unserem Leben hervorbringt. Wenn wir mit dem Geist kooperieren und nicht mit unserem Eigensinn, dann zeigt sich Frucht. Der Charakter Gottes zeigt sich in uns. Paulus schreibt es im Galaterbrief. Die Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es ist der Geist Gottes in uns sozusagen. Und der ist voll und ganz da. Durch den Heiligen Geist lebt Christus in uns. Nicht ein bisschen, ja, nicht so ein bisschen Geist, wo wir sagen, oh, bei mir ist es noch nicht so da. Er ist voll da. Im Geist ist es voll da. Die Frage ist, ob es rauskommt, ob es auch unsere Seele erreichen kann und unseren Körper letztlich. Wir sind, sagt Paulus an zwei Stellen, ein Geist mit ihm, so verbunden und wir haben den Sinn Christi. So zeigt sich einmal der Geist durch die Frucht, aber er zeigt sich auch durch die Kraft des Geistes, die Kraft Gottes, wenn wir uns nämlich unserer Bevollmächtigung bewusst sind. Gott zeigt sich durch Krafterweise. Jesus hat uns Vollmacht gegeben, uns Christen, Dinge zu tun in seinem Namen, die er selbst getan hat. Das ist Fakt. Das ist nicht so, naja, vielleicht irgendwie so. Wenn wir die Bibel ganz normal lesen, ja, Luther sagt es einmal, die Bibel ist klar, in vielen Dingen sehr klar. Also er hat es uns gegeben. Jedes Wort, das wir im Bewusstsein unserer Autorität reden, im Glauben aussprechen, bringt Leben für einen anderen Menschen in eine Situation. Jede Tat, die wir als Bevollmächtigte in seinem Auftrag tun, wird göttliches Leben hervorbringen. Jede Gabe, die du zum Bau seines Reiches einbringst, das ist nicht Pipifax, sondern das ist die Kraft Gottes und sie wird Leben hervorbringen. Jede Verantwortung, die du übernimmst, trotz deiner Schwäche, trotz dem Ganzen und sagst, nein, ich bin bevollmächtigt, wird etwas hervorbringen. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es an uns liegt, dass wir glauben, dass wir bevollmächtigt sind. Vollmacht heißt, er hat uns was gegeben und er tut es nicht für uns, sondern er sagt, du tust es. Ich glaube, das braucht was, um, dass wir als Christen da umdenken, denn wir sind so anders gelehrt worden, wir sind so anders, wir haben so uns andere Gewohnheiten angeeignet. Wir müssen lernen, zu den Problemen zu sprechen, sagt Jesus. Ja? Wenn du zu dem Berg sprichst, jedes Problem. Oder wir müssen lernen, dem Feind zu widerstehen. So heißt es im Jakobusbrief. Aber wir lassen so viel zu in unserem Leben oft. Weil wir denken, wir sind Opfer. Wir können ja nichts tun. Natürlich sehen wir die geistliche Welt nicht. Dazu komme ich gleich noch. Aber wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Konflikte, wenn passieren, irgendwie. Oder irgendwelche Krankheiten. Ja, neulich, das ist nur ein Beispiel. Ja, ich, übe das auch. Ja, neulich wollte ich joggen gehen, plötzlich, ich will loslaufen, ein Stechen, wirklich ein totales Stechen in meinem Bein. Und dann sage ich, das nehme ich nicht an jetzt, in Jesu Namen, du gehst jetzt. Und wie ich wieder laufe, wieder gestochen und so. Und ich sage, nicht aufgeben, in Jesu Namen, das geht jetzt, dieses Ding. Ja. Dann bin ich ein bisschen so spazieren gegangen und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt hinein in den Glauben, das geht. Boom, 10 Kilometer gelaufen, nichts mehr gespürt. Am Ende, okay, jetzt höre ich auf. Ich will damit nur sagen, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ich sage nicht, dass es immer funktioniert, aber was für ein Bewusstsein haben wir? Wir müssen das Mandat ergreifen, das Gott uns gegeben hat. Gott hat sich entschieden, durch uns zu handeln und es gilt in jeder Beziehung. Und wenn wir nicht tun, was uns aufgetragen ist, dann tut er es eben nicht für uns. Und wenn wir noch so stürmisch beten, Gott bring du, mach du, sprich du zu dem. Ja, weil ich zu feige bin, zu ihm zu sprechen, sprich du zu ihm. Ja, können wir beten, wie wir wollen. Oder, hilf du dem Armen. Nein, wenn du ihm nicht hilfst, er tut es nicht für dich. Es ist einfach so. Er hat uns Verantwortung, Mitarbeit, mutet er uns zu. Und das ist großartig. Das heißt nicht, dass alles, alle Last auf uns ist, aber es heißt, dass wir aufs Wasser gehen müssen. Er lockt uns und sagt, komm aufs Wasser, geh im Glauben und Gehorsam. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Es ist immer nur das positive Reagieren auf Gottes Gnade. Und wie bleiben wir voll Geist? Das geschieht durch das Wort der Wahrheit, Vers 7. Wenn wir nämlich unseren Sinn im Wort Gottes erneuern lassen. Wort und Geist gehören immer zusammen. Im Epheserbrief heißt es, nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Gott zeigt sich durch uns, wenn wir uns im Wort vertiefen, wenn wir am Wort bleiben, uns vom Wort Gottes füllen lassen. So bleiben wir voll Geist. Oder im anderen Bild gesprochen, der Geist ist das Wasser und die Heilige Schrift ist die Wasserleitung. Ja? Je mehr wir im Wort Gottes zu Hause sind, desto mehr wird der Heilige Geist durch uns fließen können und wir werden Gott auch zeigen können. Und drittens, Gott zeigt sich durch uns, also erstens durch unsere Begrenzungen, zweitens durch den Geist und das Wort der Wahrheit und drittens durch eine andere Wirklichkeit. Glaube hat zutiefst mit einer Erfahrung zu tun, nämlich, dass Gott die Wirklichkeit, die uns umgibt, oder in die Wirklichkeit, die uns umgibt, die wir sehen können, mit einer anderen Wirklichkeit hereinbricht. Paulus drückt es so aus, wir leben als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Geht es? Als die Armen, die doch viele reich machen. Als die, die nichts haben, doch alles haben. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als Christinnen und Christen sollten wir lernen, nicht mehr nur auf die sichtbare Wirklichkeit als die bestimmende Wirklichkeit zu schauen. Nein, wir rechnen mit einer anderen Wirklichkeit. Und es gibt so viele Situationen, die menschlicherseits, wo menschlicherseits erstmal alles zu Ende zu sein scheint. Auch Paulus hat immer wieder solche Momente erlebt und er schreibt in den Briefen davon. Jetzt war es, also kurz vor dem Tod, kurz vor dem Ende. Als Paulus mit Silas im Gefängnis saß, im Block gefangen genommen, fingen die beiden an zu weinen und sich zu beklagen und wie ungerecht Gott ist und Gott, warum lässt du das zu? Doch, gell? Nein, okay. Ein paar kennen die Geschichte, ja. Nein, sie fingen an, Gott zu loben. Mitten im Gefängnis, mitten im, weiß ich, ob die Todesstrafe auf ihn, ja, keine Ahnung, aber sie fingen an, Gott zu loben, ja. Ganz andere Wirklichkeit. Die haben in einer anderen Wirklichkeit gelebt. Das ist nur äußerlich. Mein Gott lebt, ja, der Geist ist lebendig, das Fleisch ist zu nichts nütze. Auf jeden Fall fingen die an zu loben und Gott bricht mit einer anderen Wirklichkeit herein und überrascht die Mitgefangenen und Paulus und Silas mit einem Erdbeben. Die Ketten sprengen frei. Die Geschichte könnt ihr dann selber in der Apostelgeschichte lesen. Also eine völlig andere Wirklichkeit. Es ist an uns, der Lüge zu widerstehen, als wäre nur das Sichtbare von Bedeutung. Leute, das ist kein Christsein. Das funktioniert so nicht. Ja? Wir glauben ja auch an Gott, der ist auch unsichtbar. Also dann müssen wir verstehen, was dieser Gott tut. Egal, welche Hiobsbotschaft uns treffen mag. Egal welche Diagnose der Arzt aussprechen mag, Gott will sich durch eine andere Wirklichkeit zeigen, die wir glauben müssen. Es gibt also viele Bereiche in der Bibel. Denken wir an den Auszug Israels aus Ägypten. Endlich gehen sie, ja, die Wirklichkeit, Pharao sagt, endlich geht. Und dann gehen sie zum Schilfmeer und stehen vor dem Meer. Und hinten der wilde Pharao wieder hinter ihnen her. Und Gott bricht mit einer anderen Wirklichkeit herein. Er teilt durch Mose das Meer, sie gehen trockenen Fußes hindurch und der Pharao Pech gehabt. Eine andere Wirklichkeit. Oder der Diener des Elisa, da umstellen die Aramäer das Volk oder die Armee Israels und der Diener ist voller Furcht und sagt, oh wei, jetzt gehen wir zugrunde, was sollen wir tun? Und dann sagt Elisa zu ihm, der Prophet, einen wertvollen Satz. Er sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und dann öffnet er ihm die Augen und er sieht ein Heer voller Engel und ist getröstet, weil er merkt, das ist kein Problem, hey cool, und es passiert dann auch. Oder schauen wir, die Jünger, ständig bricht eine andere Wirklichkeit herein. Sie sitzen im Sturm, sie sind panisch, ja, gehen unter, ach ja, Jesus ist auch noch da, wecken ihn auf. Jesus spricht zum Sturm und eine andere Wirklichkeit passiert. Der Sturm hört auf. Jesus, wie sollen wir die ganzen Tausende von Menschen füttern? Ja, aber sie haben überhaupt kein Geld, schick sie nach Hause. Und Jesus sagt, gib ihnen zu essen. Und er mutet ihnen eine andere Wirklichkeit zu. Er mutet es ihnen zu und sie können nur im Gehen erfahren, wie sich die Brote vermehren. Leute, das sind keine Märchen. Das ist Wirklichkeit. Als im Februar 1989 die Politiker gefragt wurden oder Menschen in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ob sie sich ein ungeteiltes Deutschland vorstellen können, da haben die meisten gesagt, wahrscheinlich nicht, ja. Also keine Ahnung. Diese Wirklichkeit war überhaupt nicht zu denken. Zwei Blöcke, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Ostblock gegen Westblock. Aber in Leipzig, Dresden und in Chemnitz beteten ein paar verfolgte Christen, die überwacht wurden von der Stasi. Und dann veränderte sich plötzlich die Wirklichkeit. Die Mauer fing an zu bröckeln. Menschen überquerten die Grenze. Es war wie im Traum. Die Bilder erinnert sich das. Und Helmut Kohl bezeugte damals, dass diese Öffnung nichts mit ihm zu tun hatte, aber dass dies Gottes Wirken war, bewegt durch die Beter in Leipzig und Dresden. Krass, wie zeigt sich Gott durch uns? Oder nehmen wir ein wunderbares Zeugnis, das ich jetzt gerne vorlese, das wirklich passiert ist. Ein Wunder in unserer Gemeinde, in einer Familie. Jetzt darf ich den Namen nennen, die Irene hat es erlebt mit ihren Kindern. Ich lese einfach vor, was sie geschrieben hat. Ein gesegneter Morgen in der Wohnküche. Oma macht gerade leckeres Frühstück. Kinder kommen frisch aus den Federn. Noch im Unterhemd sitzen sie sich an den Tisch. Oma gießt Irene frisch gekochtes Wasser in die Tasse und da war das Unglück passiert. Zeitgleich greift David nach dem Messer, berührt aus Versehen die Tasse. Diese kippt um. Und der ganze kochend heiße Tee fließt auf die nackten Beinchen von Eva. Sie schrie wie am Spieß. Diese schmerzerfüllten Augen werde ich nie vergessen. Irene reagierte im Reflex, schnappt das Kind, rennt ins Bad, stellt sie in die Wanne und braust sie mit kaltem Wasser die Beinchen ab. Das Schreien ist kaum zu ertragen. Sie versuchte mit aller Gewalt dem Schmerz zu entfliehen, zerrte an Irenes Kleider, Haaren und sagte ständig, Mama, es tut so weh. Es tut so sehr weh. Und da passierte etwas. Irene sah sich plötzlich kniend in einer Wüste und beide Hände erhebend zum Himmel ins Licht und schrie aus vollem Leibe, Herr, hilf mir. Im selben Moment war die Vision vorbei. Eine Vision, die sie vor Jahren gesehen hatte, zu der Zeit aber nicht weiter darüber nachdachte, nicht wusste, was sie bedeutet und jetzt sah sie sich mittendrin. Irene nimmt die Eva aus der Wanne und stellt sie auf den Badeteppich. Und sieht, dass die Beinchen eine ganz normale Hautfarbe haben. Keine Verbrennung, keine Blasen, noch nicht einmal eine Rötung war zu sehen. Eva sagt prompt, danke Mama, es ist vorbei und tut auch nicht mehr weh. Kann ich jetzt spielen gehen? Irene schaut Oma an, fassungslos, was da gerade passiert ist. Beide danken Gott für das Wunder, das sie gerade erlebt haben. Und Irene ist vom Fach. Sie arbeitet im Krankenhaus. Sie hat schon viele Patienten mit Verbrühungen versorgt und weiß so viel mehr Leid, Schmerzen und Tränen, schlaflose Nächte. Vor was das allem hat sie der Herr bewahrt. Es ist passiert. Und ich weiß, manche denken, es kann gar nicht sein. Ja. Leute, es ist so ein Wunder. Auch gestern, ich habe das erzählt und so, auch einer vom Fach, der hat gesagt, es ist medizinisch nicht zu erklären. Es ist ganz krass. Aber so zeigt sich Gottes Wirklichkeit. Es passiert. Und wir werden es mehr und mehr passieren. Und wir dürfen Gott darüber preisen. Und ich möchte Gott dafür danken, für dieses Wunder. Ich weiß, es kommt nicht an bei euch. Ja, ich merke schon. Ja. Ich wette, auch hier zu Hause sagt er, ja krass, oder? Kann ja nicht sein. Alles dauert noch. Aber können Sie selber, Sie ist bewegt darüber. Und natürlich, es ist sowas Krasses. Gott ist so voller Liebe. Gott kann alles und er will alles. Und es zeigt sich, mit welcher Wirklichkeit wir umgeben sind. Was wäre, wenn wir es wagen, mehr an die Wirklichkeit Gottes zu glauben, als das Sichtbare? In 100 Jahren sind wir alle nicht mehr hier. Wir sind dann bei ihm, an den wir jetzt schon glauben. Jetzt erleben wir noch im Glauben oder leben im Glauben, aber dann im Schauen. Aber lasst uns nicht aufhören zu glauben, dass diese Wirklichkeit einbricht. Wollen wir ihm jetzt nicht alles geben? Lasst uns Gott zeigen in dieser Welt, durch unsere Begrenzungen, durch den Geist Gottes, das Wort, durch eine andere Wirklichkeit. Vielleicht ist dein Blick ganz auf deine Begrenzungen gerichtet. Mag sein. Heute noch. Jetzt. Vielleicht sind dir deine Schwächen voll und ganz bewusst. So sehr vielleicht, dass du um keine Ausrede, dass dir jede Ausrede recht ist oder eine nach der anderen gibst. Vielleicht bist du auch da und sagst, ich habe keinen Bock auf den Job. Und du verweigerst dich. Vielleicht verlässt du dich ganz auf deine Kraft, auf deine Möglichkeiten, auf deine Erfahrungen. Vielleicht lebst du mehr im Schauen als im Glauben. Vielleicht hast du noch gar nicht den Schritt zum Glauben getan. Wo auch immer du heute bist, möchte dir eine Gelegenheit geben, zumindest hier in der Kirche, aber auch zu Hause zu reagieren. Wir haben hier einen Korb voller Steine. Und diese Steine symbolisieren das, was dich hindert. Und heute ist einfach ein Tag, wo du sagen kannst, ich gebe das Gott ab. Hier ist das Taufbecken, es ist Wasser drin und du kannst sozusagen den Stein versenken. Du kannst sagen, ja, ich habe bisher nur auf meine Begrenzung geschaut, aber ich will das nicht mehr. Ich will zumindest heute einen Schritt gehen und sagen, Vater, Gott, ich gebe dir das. Es soll keine Ausrede mehr sein, dass ich schwach bin. Wir sind alle schwach. Ich bin auch schwach. Ja, und ich scheitere. Jeder scheitert. Ist Gott kein Hindernis. Wenn du keinen Bock hast, kannst du heute umkehren und sagen, eigentlich ist kein Bock keine Option. Ich meine, ich gehöre dem Herrn, was hat er für mich getan? Vielleicht muss dir neu bewusst werden, was Gott für dich getan hat. Dass er da verblutet ist am Kreuz, um dich zu erlösen, um dich zu seinem Kind zu machen, um dich zu seinem Mitarbeiter zu machen. Wie wäre es zu sagen, ich gebe dir alle Verweigerung. Keine Ausrede mehr heute. Ich leg's dir hin. Wo immer du heute stehst, du kannst den Stein symbolisch ins Taufbecken nehmen. Dass du dich nicht mehr auf dich selbst verlassen willst, auch nicht auf deine Möglichkeiten. Du sagst, nee, ich will mich jetzt auf Gottes Möglichkeiten verlassen. Paulus schreibt im Galaterbrief über das Leben im Glauben so. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist die Taufe. Mit der Taufe sind wir mit Christus gekreuzigt. Das heißt, die untergehende Herrschaft, der Knechtschaft des Ichs und der Sünde. Ich lebe, schreibt er weiter, doch nur nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Wunder bist, dass du ein Gott bist, der grenzenlos ist und der mit und unter unseren Begrenzungen und Schwachheiten wirken kann. Herr, du bist so, wir haben deine Gnade nicht verdient. Und es ist nichts an Leistung nötig, nichts. Wir können dir gar nichts geben, als einfach uns selbst. Und so bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du fließen kannst und dass du Freisetzung schenkst. Und ich setze jetzt jeden frei, der heute hier ist und immer noch in seinen Begrenzungen lebt, in Ausreden lebt. Ich setze frei von allen Lügen des Teufels, von allen Gedanken, die nicht weiterführen. Danke, Herr, dass du fließt jetzt. Heiliger Geist, tu dein Werk an uns hier, die wir hier in der Kirche sind und die zu Hause sind. Und rüste uns neu zu. In Jesu Namen. Amen.